Wieder mal hat die Bundesregierung Chancen verpasst und wieder einmal versucht sie, das schön zu reden, was einfach nicht schön ist. Wir sind schon bei einer Zinsbelastung zum Ende dieser Dekade von 80, 90 Milliarden Euro. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir über die 100 Milliarden Euro alleine nur im Bundeshaushalt kommen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Reichen sind mir egal. Die haben genug Potenzial, sich selbst zu verteidigen.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir hier über das, was Deutschland bewegt. Seit mehr als einem Jahrzehnt schaut Rainer Holznagel dorthin, wo Politik am Ende konkret wird, auf den Bundeshaushalt. Für die einen ist er der hartnäckigste Mahner gegen einen immer größeren Staat, für die anderen ein Lobbyist für niedrige Steuern. In dieser Woche hat die Bundesregierung ihren Haushaltsentwurf für 2027 beschlossen. Ein guter Zeitpunkt also, um zu fragen, was sagt dieses Zahlenwerk eigentlich über den Zustand Deutschlands aus? Die Bundesregierung plant eine Neuverschuldung von knapp 110 Milliarden Euro. Allein für 2027 mit den Sondervermögen kommt man auf fast 200 Milliarden. Mein heutiger Gast nennt das Zukunftsklau. Hat er recht? Und was würde er anders machen? Rainer Holznagel, willkommen bei NZZ Machtspiel. Und mein Name ist Florian Eder.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Eder. Das freut mich, mal hier zu sein.
Herr Holznagel, das Bundeskabinett hat in dieser Woche den Haushaltsentwurf für 2027 beschlossen. Wenn Sie auf dieses Zahlenwerk schauen, was sagt denn dieser Haushalt über den Zustand der deutschen Politik?
Dass der Anspruch und die Zahlen nicht mit dem übereinstimmt, wie es kommuniziert wird. Lars Klingbeil hat sich noch am Sonntagabend in der ARD in einem Interview selbst feiern wollen als großen Wurf, als Reformer. Er will zwar nicht die schwarze Null erreichen, aber er will Investitionen voranbringen. Er möchte die Lücke schließen, die in der Finanzplanung noch da war zwischen Einnahmen und Ausgaben. Er will die Bundeswehr stabilisieren, aber er will auch natürlich Deutschland voranbringen. Die Zahlen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sprechen eine ganz andere Sprache. Und deswegen bin ich mehr als enttäuscht. Wieder mal hat die Bundesregierung Chancen verpasst und wieder einmal versucht sie, das schön zu reden, was einfach nicht schön ist.
Die Argumentation ist ja die der Bundesregierung, wir müssen gleichzeitig in Verteidigung investieren, in Infrastruktur, in Wachstum auch. Was daran halten Sie eigentlich für legitim und wo beginnt denn der Etikettenschwindel, von dem Sie sprechen?
Wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen zum Anfang dieser Koalition. Wir haben einen Wahlkampf erlebt, in dem eigentlich die Union die Schuldenbremse hochhalten wollte und die SPD die Schuldenbremse abschaffen wollte. Und am Ende hat man sich darauf geeinigt, die Schuldenbremse auszusetzen bzw. so zu lockern, dass eine gigantische Neuverschuldung möglich ist, die jetzt auch realisiert wird. Ich glaube, dass viele Menschen damals das durchaus aus Hoffnung gesehen haben, weil mit diesen Schulden Investitionen angekündigt worden sind, in Infrastruktur, in Bildung, aber eben auch in innere und äußere Sicherheit. Und nun mit dem Vollzug der sogenannten Sondervermögen, aber eben auch des Bundeshaushaltes, ist die Ernüchterung groß. Wir sehen sehr, sehr viele Probleme. Und wenn wir bei der Verteidigung bleiben, dann ist eben ein grundsätzlicher Fehler gemacht worden. Man hat erst Geld beschlossen und danach setzt man sich mit Strukturen, mit Investitionen, mit Bedarfen auseinander, stellt fest, dass vieles nicht aufeinander abgestimmt ist, dass es nicht passt, dass wir sogar Milliarden versenken, Stichwort Fregattenbeschaffung. Und deswegen ist dieser Anspruch der Bundesregierung, mehr in Verteidigung zu investieren, zwar richtig, aber die Realität ist falsch. Und das macht mürbe und das macht traurig, denn am Ende fehlt nicht nur dieses Geld in tatsächlichen Investitionen für Verteidigung, sondern es geht auch darüber hinaus sehr viel Vertrauen verloren.
Die Koalition verkauft ihre Einkommensteuerreform eigentlich als Entlastung für die Mitte und als insbesondere auch als Entlastung für Familien. Das müsste ja in ihrem Sinn sein. Wo ist denn der Haken?
Ja, es ist ja gar keine Steuerreform. Also ich war entsetzt, als die Bundesregierung in ihrer Führung im Kanzleramt stand und von einer großen Reform sprach. Friedrich Merz möchte das Land flott machen. Und auch Lars Klingbeil verkündet, er will Familien, kleine und mittlere Einkommen gezielt entlasten. Dann höre ich und lese ich die Zahl 10 Milliarden. Und wenn wir nachrechnen, dann stellen wir fest, dass diese 10 Milliarden die Pflicht ist, die die Bundesregierung sowieso umsetzen muss. Das heißt, von Verfassungswegen ist es geboten, den Grundfreibetrag zu erhöhen. Das steuerliche Existenzminimum muss freigestellt werden. Hier hat die Bundesregierung gar keine Wahl. Damit verbunden ist auch die Höhe des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes. Also auch hier ist eine Anpassung notwendig. Dann will man den Arbeitnehmerpauschbetrag um 200 Euro erhöhen. Das kann man machen, das ist auch in Ordnung. Da sind wir im Bereich Kür. Und man hat am Ende sogar noch etwas sozusagen bei der Spitzenbesteuerung getan. Im positiven Sinne, man hat den Grenzwert für die 42% auf über 70.000 Euro gezogen. Das ist auch eine gewisse Entlastung, sodass man einen Mix hat von Pflicht und Kür, aber die Pflichtaufgaben deutlich über 6 Milliarden liegen. Also wir reden über eine steuerliche Entlastung von 4 Milliarden. Gemessen an der Einnahmesituation sind das nicht mal 0,4%. Und hier ist eben auch, und das ist für mich sehr bitter, noch nicht mal die kalte Progression abgebaut. Und deswegen haben wir weniger als nichts. Und das ist umso bitter, als dass einige in der Koalition als die große Steuerreform seit 20 Jahren verkaufen. Das ist wirklich ein herber Schlag für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland, aber eben auch für den Reformwillen. Und lassen Sie mich diese Familie mal benennen. Friedrich Merz, Lars Klingbeil haben ja ein Beispiel genannt. Eine Familie mit zwei Kindern, Vollzeit tätig, Jahreseinkommen 60.000, soll um 600 Euro entlastet werden. Wenn wir All-In rechnen, und das ist für die Familie entscheidend, nämlich auch die Sozialbeiträge, dann wird diese Familie nicht 600 Euro weniger zahlen, sondern tatsächlich 100 Euro mehr im Vergleich zu diesem Jahr.
Sie haben vorhin in einer Antwort angesprochen, die Gefahr, dass es auch zum Vertrauensverlust führt in die Politik, wenn man Dinge ankündigt und dann nicht einhält. Haben Sie die Sorge, dass es nicht nur ärgerlich ist, wenn Leute auf ihre Steuererklärung oder in ihrem Jahresbudget sehen, dass sich gar nichts ändert sozusagen an ihrer Lage, sondern dass es auch tatsächlich zu einem Verlust von Zutrauen in die Politik, Lösungen zu präsentieren, führen kann?
Ich denke, viele Menschen nehmen wahr, dass wir in der Krise sind, dass unser Land nicht wirklich topfit ist. Und ich glaube, viele sind auch bereit, dementsprechend selbst Opfer zu bringen. Aber das Bittere in dieser Situation ist, wenn auf der einen Seite Politik Entlastung verspricht, eine Maßnahme, die Wirtschaftswachstum voranbringen soll, wo suggeriert wird, dass jetzt auch etwas für die kleinen und mittleren Einkommen getan wird und tatsächlich und gar nicht auf der Steuererklärung, sondern wirklich am Monatsende auf dem Gehaltszettel dann, wie gesagt, 100 Euro weniger drauf sind, da gehen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Und da kann ich Menschen sehr gut nachvollziehen, die sich schlicht und ergreifend von der aktuellen Politik, wenn nicht sogar insgesamt von der Politik, abwenden und sagen, wir werden an dieser Stelle schon fast belogen und betrogen. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Regierung sich hinstellt und gesagt hätte, in Sachen Steuern ist nicht mehr drin gewesen. Wir haben eine komplizierte Haushaltslage. Wir haben unterschiedliche Positionen, was die Besteuerung im reichen Bereich angeht. Das ist nachvollziehbar. Das ist Politik. Und man hätte sagen können, wir haben uns auf einen Minimalkonsens geeinigt, der da lautet. Und dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Da hätten vielleicht einige natürlich krakeelt und gesagt, das geht so nicht. Aber jetzt verkauft man uns eine große Reform, die keine ist.
Der Haushaltsentwurf ist ja erst durchs Kabinett, die parlamentarische Beratung steht noch an. Da kann sich noch vieles ändern. Wenn Sie Bundesfinanzminister wären, welche drei Entscheidungen hätten Sie ganz anders gemacht?
Ich will erstmal mit dem Positiven anfangen. Lars Klingbeil hat sich bemüht zu sparen, das will ich deutlich anerkennen. Es gab an alle Ministerien ein Schreiben, es gab ein Einsparziel von global 1%. Er hätte sich aus meiner Sicht ein bisschen mehr Beispiel an Heinz Eichel nehmen können, der damals deutlich mehr realisiert hat oder gefordert hat und dann über 2% realisiert hat. Aber immerhin, 1% ist 1% und 10 Ministerien haben das auch geschafft. 7 nicht, insbesondere auch nicht das Kanzleramt. Also insofern war der Wille da, aber die Umsetzung leider nicht ausreichend genug. Und deswegen muss man sagen, es reicht nicht nur zu wollen, man muss es auch wirklich durchsetzen. Und hier hätte sich die Koalition aus meiner Sicht schon an ihren eigenen Leitlinien orientieren müssen. Nehmen wir mal Personal, 8% Abbau in der Legislaturperiode, 2% pro Jahr. Real haben wir einen Aufwuchs. Wir haben nicht nur mehr Personal im sicherheitsrelevanten Bereich, das ist nachvollziehbar durch die innen- und außenpolitischen Herausforderungen, aber wir haben auch in anderen Bereichen ein Personalauswuchs, das heißt vom Stellenabbau ist weit und breit keine Rede. Auch das Versprechen, Sozialausgaben zu überprüfen und sie effizienter zu gestalten, ist fehlgeschlagen. Die Sozialausgaben steigen Und am Ende ist natürlich eine Folgerung dieser Schuldenpolitik zu sehen. Der Haushalt ist in der sogenannten Zinszange. Die Zinsen steigen sehr schnell, viel schneller als ursprünglich geplant. Das hat auch etwas mit den internationalen Finanzmärkten zu tun. Aber wir sind schon bei einer Zinsbelastung zum Ende dieser Dekade von 80, 90 Milliarden Euro. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir über die 100 Milliarden Euro alleine nur im Bundeshaushalt kommen. Und deswegen ist es töricht zu sagen, Verschuldung löst alle Probleme. Im Gegenteil, Verschuldung macht zusätzliche Probleme und das erleben wir im aktiven Haushalt. Die Spielräume werden dadurch immer kleiner.
Die Koalition hat auch vorgesehen, dass der Spitzensteuersatz etwas später greift sozusagen. Aber er würde ja auch immer noch nach diesen Plänen bei Einkommen greifen, die ein ordentliches Leben wahrscheinlich ermöglichen, aber durchaus keine großen Sprünge in manchen Großstädten. Ist das auch ein Teil dessen, was Sie kritisieren würden?
Ja, natürlich, weil wir eigentlich nicht Steuererhöhungen brauchen. Wir haben 1 Billion Euro Steuereinnahmen. Das heißt, der Staat ist auf der Einnahmeseite sehr gut aufgestellt. So viel Geld gab es noch nie in den öffentlichen Kassen. Dazu kommen auch noch wahnsinnig gigantische Schulden. Und auf der anderen Seite sehen wir im internationalen Vergleich, sind wir in Deutschland sehr hoch belastet. Nicht nur die Facharbeiterinnen und der Facharbeiter, sondern auch das kleine und mittelständische Unternehmen, auch die Zuliefererindustrie. Wenn wir ehrlich sind, dann sind wir in diesem Bereich am oberen Ende der Einkommensschichtung. Dort gibt es nicht mehr so viele Unternehmen, die diesen Steuersatz zahlen. Aber es sind wahrscheinlich die 10% Unternehmen, die wir jetzt brauchen, um Investitionen am Standort zu realisieren. Die wir jetzt brauchen, keine Arbeitsplätze abzubauen. Die wir jetzt brauchen, um deutlich zu machen, Deutschland lohnt sich als Wirtschaftsstandort. Und wenn Sie 47% in der Spitze nehmen, ab 280.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dann kommt noch der Solidaritätszuschlag on top. Das sind 5,5% auf den zu versteuernden Anteil, gegebenenfalls auch noch die Kirchensteuer. Das heißt, wir sind bei 50%. Das mag vielleicht über die Gesamtbetrachtung erträglich sein, das muss jeder Hörer selber entscheiden. Aber ich will einen anderen Punkt nehmen, den wir bei dieser steuerlichen Debatte immer unterschätzen. Das ist die sogenannte Grenzsteuerbelastung. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt mit 42% unterwegs sind, ab einem zu versteuernden Einkommen von ca. 71.000 Euro, dann wird jeder zusätzliche Euro, den Sie darüber hinaus verdienen, mit Soli und Einkommensteuer von 42%, gegebenenfalls Kirchensteuer belegt, also knappe 45%, gegebenenfalls auch noch natürlich Sozialbeiträge. Und dann fragen Sie sich, muss ich mir jetzt diese Überstunde wirklich erlauben? Ist jetzt die Mehrarbeit oder das zusätzliche Incentive notwendig oder mache ich das lieber mit Freizeitausgleich, gehe mit meiner Familie mal ins Kino oder. Und deswegen haben wir die Situation, die Deutschen sind ja auch nicht blöd und sie sind auch nicht faul, sie können aber rechnen. Und wir haben seit 17 Jahren einen Einkommensteuertarif organisiert, der Mehrarbeit, der Mehrleistung bestraft, sowohl in den sozialen Sicherungssystemen als auch in der steuerlichen Debatte und auch in der steuerlichen Debatte ganz oben. Wir belohnen nicht die Leute, die sich wirklich anstrengen, mehr Geld nach Hause bringen und dementsprechend auch mehr davon haben wollen, sondern wir belohnen: Bleib, wo du bist, werd vielleicht noch ein bisschen schlechter, rühr dich nicht nach links und nach rechts. Und das, glaube ich, ist für eine Volkswirtschaft, die führende Volkswirtschaft bleiben will und Wohlstand behalten will, alles andere als gut.
Ja, wir sagen diesen Leuten, dass starke Schultern mehr tragen müssen als die anderen.
Das tun wir. Und jetzt kommt eine Debatte in Deutschland dazu, die wir auch viel ehrlicher führen müssen, nämlich die Unterscheidung zwischen Einkommen und Reichtum. Und da sehe ich ganz viel führende Politiker, die Farbenlehre ist da völlig egal. Ich sehe aber auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die an dieser Stelle hohes Einkommen und hohes Vermögen durcheinander bringen. Ich möchte nochmal die Rentner, die jetzt einen Grundsteuerbescheid haben, erwähnen. Die haben im Zweifel ein sehr hohes Vermögen, weil sie abbezahlte Immobilien haben in guten Lagen, aber jetzt sozusagen auf dem Blatt Papier wirklich Vermögensmillionäre sind, aber trotzdem ein kleines Einkommen haben. Und dann zu glauben, und diese naive Diskussion führen wir mittlerweile auch bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer, dass wir von 100 Millionen doch 40 abgeben können, das tut doch keinen weh. Ja, wenn man so simpel denkt, vielleicht, aber diese 100 Millionen sind ja nicht in Form von Bargeld irgendwo unterm Kopfkissen, sondern sie stecken in Immobilien, sie stecken in Maschinen, sie stecken in Patenten, sie stecken in Arbeitsplätze. Und wenn man diese 40 Millionen Erbschaftssteuer begleichen will, dann muss man Arbeitsplätze abbauen, muss man Maschinen verkaufen und so weiter und so fort. Insgesamt will ich sagen, es ist nicht so einfach und wir müssen eine Diskussion finden, wie wir Verteilungsgerechtigkeit organisieren, wie wir Vermögensgerechtigkeit organisieren, aber wie wir auch eben deutlich machen, viele Menschen in Deutschland werden nicht wohlhabender und reicher, wenn wir eine höhere Erbschaftssteuer und eine höhere Vermögens- oder überhaupt eine Vermögenssteuer einführen. Im Gegenteil, die Gefahr, dass wir ärmer werden in Deutschland, ist evidenter.
Sie fordern ja seit Jahren, der Staat müsse anfangen, bei sich selbst zu sparen. Personalabbau haben Sie gerade genannt als eins dieser Beispiele. Welche Sparmaßnahme hätte diese Bundesregierung jetzt sofort beschließen können und warum glauben Sie, passiert das nicht?
Wir müssen tatsächlich erstmal in die Subventionen reingehen. Wir haben in allen Bereichen einen Aufwuchs. Wir sind deutlich über 40 Milliarden Euro. Es gibt kaum ein DAX-Unternehmen, das nicht auch staatliche Hilfen bekommt. Wir wollen alles regeln, alles verwalten. Wir wollen natürlich auch im Umweltschutz viel machen. Wir wollen im Gebäudeenergiegesetz viel machen. Das ist alles hoher Anspruch der Politik, aber das kostet Geld. Und abgesehen davon, dass es Geld kostet, wird es noch nicht mal evaluiert. Wir sehen, dass viele Maßnahmen gut gemeint sind, aber schlecht gemacht sind. Und dass eben auch die Subventionen und die Hilfen, die Finanzhilfen teilweise sich gegeneinander aufwiegen. Und deswegen hätte man an dieser Stelle da ganz aktiv ransetzen müssen. Ich nehme Beispiel wie die E-Automobilprämie, wo ich sage, wir fördern hier den Kauf eines Autos, aber vernachlässigen den Ausbau der Infrastruktur. Es fehlt an Prioritätensetzung. Und so können wir den Bundeshaushalt eigentlich durcharbeiten und wir werden an sehr vielen Ecken und Stellen sehen, dass die Überschriften stimmen, mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Demokratie, mehr Geld für Gesundheit. Aber wenn die Überschriften stimmen, muss trotzdem das Kleingedruckte auch stimmen. Und das ist oft nicht der Fall. Deswegen haben wir natürlich auch überall Effizienzreserven. Und am Ende ist es wichtig, dass eine Bundesregierung auch symbolische Beispiele setzt. Und meine Großmutter hat immer gesagt, die Treppe wird von oben gekehrt. Und deswegen wäre es gut gewesen, dass man auch oben anfängt. Ich weiß, das ist jetzt utopisch und revolutionär, aber es wäre ein richtiges Signal gewesen, wenn diese Koalition auf zwei Ministerämter verzichtet und das Kabinett verkleinert, dass sie vielleicht den Kanzleramtsbau verkleinert, dass sie vielleicht von den Plänen, einen überdimensionalen Regierungsflughafen zu erstellen, abnimmt. Und so können sich viele kleine plakative Beispiele finden, die natürlich den Haushalt in Gesamtheit nicht retten, aber die Politik authentischer machen und tatsächlich auch so, dass Menschen sehen, okay, sie haben verstanden.
Besteht die Gefahr bei solchen Maßnahmen, dass sie Menschen draußen im Land zu überschätzen, also dass man die kurzfristigen Sparmöglichkeiten tatsächlich überschätzt, weil Beamtenpensionen wirken langfristig, Subventionen haben starke Lobbys, wie wir wissen. Sozialausgaben sind vielfach gesetzlich oder durch Rechtsprechung gebunden. Sehen Sie einen Bereich, wo man das Einsparpotenzial eher überschätzt, als dass man es heben könnte?
Ja und nein. Natürlich haben Sie völlig recht, dass sehr viele Ausgaben eher einem Tanker ähneln und das ist kein Schnellboot. Da kann man nicht mal eben den Gashebel zurücksetzen oder rückwärts fahren. Das ist schon eine sehr langfristige Maßnahme, die auch gut vorbereitet werden muss und die auch entsprechend begleitet werden muss. Alles hängt mit allem zusammen. Ich kann nicht die eine Maßnahme rauspicken und alles wird gut. Aber ich muss irgendwann damit anfangen und ich muss in den Markt sozusagen auch die richtigen Signale setzen, damit sich alle Marktteilnehmer darauf einstellen können, damit sich die Betroffenen darauf einstellen können. Umso wichtiger ist es, sehr frühzeitig und entschlossen auch die Subventionspläne, die Fördermaßnahmen, die Kulisse des Bundeshaushaltes auch deutlich zu skizzieren. Der zweite Punkt ist, wir reden bei einem Bundeshaushalt auch immer von den Sollansätzen. Und ich werde Ihnen prophezeien, dass wir spätestens im Herbst für den aktuellen Haushalt 2026 sogenannte Überschüsse schon haben. Das heißt, Subventionen oder Förderkulissen, die einfach nicht abgerufen werden, weil die Kapazitäten nicht da sind, weil die Unternehmen nicht so bauen konnten, weil Planungsgenehmigungsverfahren länger gedauert haben oder. Wir haben teilweise Überreste gehabt im laufenden Haushalt von 40 Milliarden Euro. Und dann erst können wir sehen, welche Maßnahmen tatsächlich gegriffen haben und welche Maßnahmen Maßnahmen einfach nur Schaufensterpolitik sind. Und da geht's ganz ins Kleingemachte. Lars Klingbeil will im aktuellen Haushalt für den Entwurf 27 beispielsweise nochmal an eine Rücklage rangehen. Das ist eine ganz alte Rücklage, die stammt noch aus den Zeiten Angela Merkels, die sogenannte Asylrücklage, 50 Milliarden Euro. Sind eigentlich nur Kreditverpflichtungen. Also das Geld liegt nirgendwo auf Bankkonten, sondern es ist quasi eine Kreditermächtigung, die Lars Klingbeil nutzt. Und da baut er jetzt sozusagen von dieser Rücklage nochmal 6,8 Milliarden Euro an. Aber wenn er beispielsweise die Subventionen wirklich monitoren würde, wenn er jetzt schon sehen würde, das Geld fließt gar nicht ab, dann müsste er das gar nicht tun. Das heißt, man könnte dann auch konservativer bei den Mittelausgaben reingehen. Und deswegen sind diese kleinen Summen essentiell und sie machen deutlich, dass der Bundeshaushalt doch schon Möglichkeiten hat, wo man aktuell spürbare Einsparungen machen kann. Und das sind 6,8 Milliarden Euro, die nicht an den Kapitalmärkten aufgenommen werden müssen. Dafür sind dann keine Zinsen notwendig und es ist ein wichtiges Signal.
Und vor zwei Monaten bei den Eckwerten hieß es noch, an die Rücklage soll eigentlich nicht herangegangen werden. Ist das ein Eingeständnis der schwierigen Lage oder des eigenen Scheiterns, Prioritäten durchzusetzen?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das sollte nicht passieren. Man wollte die Rücklage sozusagen für noch schlechtere Zeiten aufheben. Buchungstechnisch wäre es sinnvoller gewesen, das nicht zu tun. Aber ich nehme den Bundesfinanzminister wahr, dass er sich da sehr für lobt, jetzt doch die Rücklage abzunehmen und dass er die damalige Finanzlücke von fast 30 Milliarden Euro geschlossen hat. Das tut er mit dieser Rücklage. Das tut er aber, indem er auch den KTF, den Klima- und Transformationsfonds, anzapft, der eigene Einnahmen hat durch die CO2-Zertifikate. Auch die KfW soll jetzt sozusagen mithelfen, den Bundeshaushalt zu sanieren. Also es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die nicht unbedingt mit eigenmächtigen Sparen zu tun hat, sondern Einnahmeverbesserungen sind.
In der politischen Debatte wirkt Sparen oft wie etwas Makelbehaftetes. Wer kürzen will, der ist unsozial, wer muss sich jedenfalls rechtfertigen. Wer neue Milliarden Ausgabeprogramme auflegt, der tatsächlich oft nicht, weil es so in vielen Medien auch in der Debatte so wie eine gute Sache, eine Investition in die Zukunft rüberkommt. Wann glauben Sie, hat sich diese politische Kultur eigentlich verändert?
Herr Eder, das ist ein großes Problem in unserer politischen Kommunikation und in der Debatte. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir sprechen nur noch in blumigen und Wohlfühlüberschriften und glauben, dann ist die Welt schon in Ordnung. Mehr Geld in Bildung, mehr Geld in Infrastruktur, mehr Geld in Bundeswehr heißt nicht gleich, dass diese Probleme dann auch gelöst werden. Und natürlich können wir auch in Bildungsfragen, in Gesundheitsfragen und in sozialen Fragen selbstverständlich sparen. Oder ich will gar nicht von Sparen sprechen, sondern von Kostenoptimierung. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir für Kinder für 500 Millionen Euro iPads kaufen, die an den Schulen verteilen und dann feststellen, dass es vor Ort weder WLAN gibt, noch die Lehrer dafür ausgebildet sind. Und dementsprechend sind diese Ausgaben für die Bildung verloren, aber sie werden trotzdem hochgepriesen und man lobt sich selbst. Deswegen müssen wir wegkommen von einer Debatte, die alles gleich verteufelt, die Sparen per se als schlecht ansieht und die damit auch verbindet, dass es uns dadurch schlechter geht. Ich glaube es eben nicht. Wir müssen den Haushalt konsolidieren, wir müssen die Ausgabenprogramme konsolidieren und wir brauchen auch wieder die Diskussion, wie wir das politische Angebot, aber auch das Angebot der Sozialversicherungsträger besser machen. Und mit dem Bessermachen ist auch eine Kostenoptimierung verbunden, es ist eine Modernisierung verbunden und eine Digitalisierung.
Es hieß ja auch zunächst eine Ehrlichkeit zu sagen, wir können uns nicht alles gleichzeitig leisten. Würden Sie dazu stimmen?
Selbstverständlich. Und ich finde auch, die Politik muss ehrlich sein an dieser Stelle. Sie muss Prioritäten setzen, was auch heißt Disprioritäten. Und sie muss auch einen, sagen wir mal, Reformweg abstecken. Und da komme ich auch zu meinem Beispiel nochmal zur Steuerreform. Natürlich ist es bitter, wenn man sich nicht einigt. Aber dann ist das so. Ich finde das völlig in Ordnung. Auch als Präsident des Bundes der Steuerzahler hätte ich natürlich völlig gemeckert darüber, dass das jetzt dringend notwendig wäre. Aber meine Empörung wäre etwas milder gewesen und die Hoffnung vielleicht deutlicher, dass es doch irgendwann in dieser Legislaturperiode zu einer Reform kommt. Was ist jetzt passiert? Jetzt haben sich die vier Spitzen hingestellt, haben dem Land erzählt, dass größere Reformen kommen jetzt in Sachen Steuern und haken das ab. Aber tatsächlich passiert nichts. Und das ist das Bittere dabei, dass man sich an dieser Stelle selbst in die Tasche lügt. Und ich fände es besser, wenn man hier ganz klar Benchmark setzt und sagt, die Steuerreform haben wir so nicht vereinbaren können aus diversen Problemen, haushalterisch, Verteilungsgerechtigkeit. und so weiter und so fort, können Sie nehmen, was Sie wollen. Wir verschieben diese steuerliche Reform auf nächstes Jahr.
Hi, hier ist Beatrice Achterberg. Wir wollen uns bei euch bedanken, und zwar mit einem Geschenk für eure Treue als Machtspiel-Community. Wir haben ein exklusives Abo für euch. Eine Woche kostenlosen Zugang zur digitalen NZZ. Danach endet das Abo automatisch, ihr müsst nichts weiter tun. Natürlich dürft ihr unseren Journalismus aber auch darüber hinaus weiter unterstützen. Das würde uns sehr freuen. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Wir sprechen im NZZ-Podcast Machtspiel mit Rainer Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, über den Haushaltsansatz für 2027, über eine Steuerreform, die keine richtige ist, wie er sagt, und über den Staat. Ist er zu groß? Ist er falsch gebaut? Herr Holznagel, gibt es einen Bereich, in dem Sie im Gegenteil sagen würden, da gibt der Staat zu wenig Geld aus?
Wir brauchen viel mehr Personal im Planungswesen. Wir müssen schneller die Infrastrukturprojekte auf die Reihe kriegen. Ich war bei sehr vielen Veranstaltungen, wo Menschen in den Behörden die sogenannten Investitionen vorbereiten, wo Planungsstäbe zusammenkommen. Und es ist erschreckend zu erfahren, dass wir sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf ministerieller Ebene fast nicht mehr in der Lage sind, große Projekte innerhalb des Staates zu schultern, dass uns dort die Kapazitäten fehlen. Ich würde auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt im Verteidigungsbereich sehr viel mehr klotzen müssen als kleckern, das ganze Regime der Preisprüfungen aufbauen. Wir brauchen hier mehr unabhängige Richter in dem Sinne, also Preisprüfer, die uns auch erklären, ob diese Kosten, die die Rüstungsindustrie aufruft, gerechtfertigt sind, ob wir hier nicht nachjustieren, nachverhandeln müssen. Und natürlich brauchen wir wesentlich mehr Know-how und Kapazität in Digitalität. Digitalisierung heißt nicht von Anfang an weniger, sondern es ist erstmal eine große Investition und das amortisiert sich langfristig. Aber hier muss der Staat tatsächlich erstmal wirklich klotzen, damit es besser wird. Aber ich sehe oft das Gegenteil. Ich sehe, dass die Presse- und Öffentlichkeitsstäbe ausgebaut werden, dass die politische Führung ausgebaut wird. Wir haben weiterhin viele Beauftragte, wir haben viele parlamentarische Staatssekretäre, wir haben sehr viele Häuptlinge und die entscheidenden Indianer, die werden dann nicht eingestellt. Und das ist insofern schon eine problematische Prioritätensetzung.
Bürokratieabbau ist eine Forderung eigentlich immer und seit Jahrzehnten. Nun hat der Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche eine Abschaffung von einigen Berichtspflichten beschlossen. Halten Sie das für einen gelungenen Weg und für vielversprechend?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch eine der Sternstunden war, wenn man so will, bei diesen Reformvorstellungen. Es gab nicht viele, aber die auf jeden Fall. Und ich bin auch insofern der Politik dankbar, dass man an dieser Stelle nochmal genau unterschieden hat zwischen Bürokratie und Berichtspflichten. Ich glaube, Bürokratie per se ist ja nicht schlecht. Im Gegenteil, eine gute Bürokratie fördert Rechtsstaatlichkeit, Planbarkeit und schützt sie auch als Bürger und Unternehmen vor Willkür, vor staatlichen Zugriff, aber auch vor privaten falschen Zugriff. Also insofern per se ist Bürokratie nicht schlecht, aber auch nicht gut. Wo wir es in Deutschland eindeutig übertrieben haben, das sind sogenannte Berichtspflichten und Überwachungspflichten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier wirklich anfangen abzubauen. Aber da bin ich auch ehrlich, das ist keine Einbahnstraße. Hier muss Industrie, hier muss Wirtschaft nachziehen. Denn ich sehe sehr, sehr viele Maßnahmen innerhalb der Wirtschaft, die jenseits des Staates gemacht werden, um Verantwortung zu verwässern, um Haftungsfragen breiter zu streuen. Und deswegen ist Bürokratieabbau nicht nur eine politische Frage, sondern eben auch eine gesellschaftliche Frage bis hin zum Verbraucherschutz, wo auch hier sich einige Institutionen fragen müssen, ob die Forderungen gerechtfertigt sind. Am Ende geht es um Freiheit, Verantwortung, aber eben auch um eine gute Rechtsstaatlichkeit. Und hier muss die Waage gefunden werden. Also insofern ist es gut, dass man mit den Berichtspflichten anfängt.
Wenn Sie nur eine einzige große Strukturreform sich wünschen dürften, welche wäre das? Rente, Beamte, Föderalismus?
Ich glaube schon, dass wir tatsächlich beim Staat selbst anfangen müssen und da sind wir bei der Beamtenschaft. Ich bin ein großer Fan des Beamtentums, ich will es an dieser Stelle sagen. Ich glaube, dass wir das Beamtentum auch in Zukunft brauchen, weil wir für den Staat Menschen gewinnen müssen, die Aufgaben erledigen, ich sag's mal anders, simpel, da wo viele Menschen weggehen, weglaufen, sich in Rettung bringen, müssen andere hingehen, um eben die Rettung zu organisieren, um zu helfen, um aufzubauen. Und diesen Menschen, ob das jetzt Feuerwehr ist, ob das Polizei ist, ob das Teile des Gesundheitsdienstes sind, bis hin natürlich auch zur Finanzverwaltung, diesen Menschen muss der Staat etwas bieten. Und da kann das Beamtentun hilfreich sein. Und da finde ich, brauchen wir uns dann auch über viele Privilegien nicht unterhalten. Viele Menschen werden dann sagen, das ist auch in Ordnung so, dass ein Feuerwehrmann dementsprechend eine gute Pension bekommt, dass vielleicht auch ein bisschen früher in Pension gehen kann oder auch ein Polizist, der für Sicherheit und Ordnung gesorgt hat. Aber warum die Verwaltungskraft, der Pförtner und der Staatssekretär diese Privilegien genießen müssen, die ja eigentlich einen ähnlichen Job machen wie leitende Angestellten in großen Unternehmen. Das sorgt für große Frustration. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Beamtentum wirklich auf den Kern, auf den hoheitlichen Bereich des Staates reduzieren und hier auch dementsprechend deutlich machen, dass alle anderen in einem Angestelltenmodus genauso gut aufgehoben sind und der Staat sich hier dann eben nicht mehr diese breite Privilegierung seiner Angestellten oder seiner Beschäftigten erlaubt.
Die Politik rührt das ebenso lange nicht an, wie Sie es schon fordern. Woran liegt das, glauben Sie?
Naja, wir haben in der Vergangenheit Fortschritte erreicht. Es gab Bundesländer, die beispielsweise im gesamten Lehrkörper nicht mehr verbeamtet haben, außer an Universitäten. Da ging es damals nicht anders, aber Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen beispielsweise, sie haben das Lehrpersonal nicht verbeamtet, was ich sehr richtig und gut fand. Und das haben die lange Zeit durchgehalten. Aber wenn um sie herum alle anderen verbeamten und sozusagen eine Standortverzerrung verursachen, dann müssen sie sich irgendwann mal als Land die Frage stellen, ob man sozusagen diese Wettbewerbslücke schließt und nachzieht. Das ist in Berlin und Brandenburg so passiert. Und deswegen ist es ein großes Problem gewesen, dass man nicht einheitlich im Konzert diese Reformpolitik umgesetzt hat, dass immer wieder Ausweichler da waren, die dann konterkariert haben, dass das Verbeamtungssystem zurückgefahren wird. Und jetzt haben wir das Desaster. Jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Natürlich ist das Beamtentun in seiner Breite zunächst erstmal für den Staat günstiger. Wir brauchen keine Sozialabgaben zahlen. Wir haben natürlich auch das Streikrecht. Wir haben eine Attraktivität, die viele junge Menschen durchaus als gut empfinden und insofern auch in den Staatsdienst streben. Wir haben viele offene Stellen, die besetzt werden müssen. Und deswegen winkt man hier auch mit einem gewissen Wettbewerbsvorteil. Und der letzte Punkt ist natürlich, ist dieses System auch sich selbst tragend. Und wir sehen eben, dass natürlich die Beamten auch alles dafür tun, das kann ich nachvollziehen, dass ihr Standpunkt geschützt wird, dass ihre Kaste geschützt wird. Und insofern wird auch hier jeder Reformvorschlag gegeißelt, bis hin, dass eben staatliche Leistungen verschlechtert werden, dass der Staat als solches nicht mehr handlungsfähig ist. Die ganzen Szenarien, die da dann kolportiert werden. Und das macht nicht unbedingt Mut auf Reform und nicht Mut auf einen Gamechanger an dieser Stelle.
Der Bund der Steuerzahler, Herr Holznagel, wird von Kritikern oft als Lobbyorganisation für wohlhabende Menschen beschrieben oder als Organisation, die gegen einen großen Staat kämpft. Wo ist das ein Missverständnis?
Als erstes möchte ich auf den Begriff Lobbyismus eingehen, weil mir das immer wieder wichtiger erscheint in dieser Zeit. Ich bin Lobbyist und ich stehe auch dazu. Meine Organisation, der Bund der Steuerzahler und viele Lobbyisten auch, sind im Lobbyregister des Deutschen Bundestages registriert. Wir legen da alles offen, wir legen unsere Finanzierungsstrukturen offen, wir zeigen auf, welche Spenden wir bekommen, wir zeigen auch auf, welche staatlichen Unterstützungen wir bekommen. Für den Bund der Steuerzahler ist dort immer eine Null auch hinterschrieben, weil wir tatsächlich uns selbst finanzieren aus Mitgliedsbeiträgen. Und wenn ich bei den Mitgliedsbeiträgen bin, dann macht es nochmal deutlich, wer bei uns Mitglied ist. Das sind kleine und mittelständische Unternehmer, das sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, das sind in der Vielzahl mittlerweile auch Rentnerinnen und Rentner. Wir haben sehr, sehr viele Rentner in den letzten Jahren gewonnen durch die Besteuerung der Renten. Und wer das maskiert als Reichenlobby, da frage ich mich, ob das so richtig einklassifiziert ist. Und natürlich ist es immer schnell gesagt, wir vertreten eine Klientel, die sich erlauben kann. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Reichen sind mir egal. die haben genug Potenzial, sich selbst zu verteidigen. Aber wenn es um eine höhere Erbschaft- und Schenkungssteuer geht, wenn es um eine höhere Vermögenssteuer geht und in dieser politischen Diskussion Millionäre und Milliardäre angeführt werden, aber dann Summen festgelegt werden, die tief in der Mittelschicht anfangen, dann muss ich meine Stimme erheben. Und genau das tun wir. Wir legen eben offen, dass eben diese Diskussion um diese Reizsteuern am Ende so ausgestaltet werden, dass sie eben nicht Millionäre und Milliardäre treffen, sondern den Malermeister, der sich eine Immobilie zulegt, damit sie im Alter seine Rente finanziert. Auch viele Rentner, wissen Sie, wir haben in den letzten Jahren die Grundsteuer in Deutschland ausgerollt. Eine riesengroße Reform. Wir haben Menschen am Telefon gehabt, die haben geweint, weil sie auf dem Grundsteuerbescheid Millionäre sind. Rentner, die eine ganz kleine Rente haben, davon leben können, aber ihre Eigentumswohnung in Kreuzberg abgezahlt ist und laut Bewertungsbericht sie über 1,5 Millionen Euro wert ist. Und das sind die Menschen, die am Ende natürlich schon verunsichert sind, wenn man über Vermögenssteuer spricht, wenn man über eine Erweiterung der Erbschaftssteuer spricht. Nochmal, die Reichen sind mir egal, die können sich alle selbst verteidigen, die haben genügend Möglichkeiten, aber viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft, am unteren Ende, die können es nicht und da muss man eben vor solchen Steuern warnen und das ist wirklich ärgerlich, dass wir in den letzten Jahren sehr simpel hier gestrickt sind und dass wir in der Politik auch im steuerlichen Sinne, im fiskalischen Sinne keine differenzierte Politik und keine differenzierte Diskussion mehr führen.
Zum Schluss, Herr Holznagel, seit 2012 veröffentlicht der Bund der Steuerzahler das Schwarzbuch, das berühmte, aus dem auch viele Beispiele kommen, die Sie heute gebracht haben für Verschwendung, für nicht adäquate Mittelverwendung. Hat sich dadurch irgendwas verändert oder ist es ein Prozess, den Sie zwar dokumentieren, aber den man letztlich nicht aufhalten kann, dass man das Geld falsch priorisiert ausgibt?
Wenn Sie über einen Missstand auf der Welt, im Privaten, im Betrieblichen oder im Staatlichen reden wollen, dann ist es als erstes wichtig, sagen, was ist. Nämlich aufzeigen, dokumentieren, Transparenz herstellen. Das machen Sie als Journalist, das machen wir als Verband. Und erst dann, wenn Sie die Situation auf dem Tisch haben, können Sie bewerten, wie Sie damit umgehen. Und das Schwarzbuch leistet diesen Beitrag. Wir zeigen auf, wie mit Steuergeld teilweise umgegangen wird, welche Strukturen dazu beitragen, dass Steuergeld verschwendet wird, welche Entscheidungswege, welche Entscheidungsketten nicht optimal sind. Und deswegen sind diese 100 Fälle, die wir publizieren, ja nur ein Beispiel des problematischen Systems. Und hier sehe ich auf der einen Seite an vielen Stellen eine Verbesserung. Beispielsweise, wenn ich mir den politischen Betrieb anschaue, da war früher, da wurde die Flugbereitschaft für private Zwecke genutzt, da ist der Fahrdienst nochmal hin und her gefahren für private, also geschenkt, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die Bundestagsabgeordneten passen viel mehr auf. Wir haben auch das Renten- und Diätensystem da verbessert. Wir sind noch nicht am Ende, gar keine Frage, aber ich will schon sagen, dass Politik hier viel sensibler geworden ist und dass das Schwarzbuch und der Bund der Steuerzahler da schon Benchmark sind. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine Verschlechterung, wenn ich sehe, wie viel Förderkulissen aufgemacht werden, dass eben die Verantwortlichkeit zwischen Auftragsvergabe und Finanzierung weiter verwässert wird. Und dass wir durch Digitalisierung, nicht gute Digitalisierung, die Hoheit verlieren. Das sind Themen, die wir immer wieder vor Augen haben und im Schwarzbuch auch deutlich machen. Und ich stelle seit 2-3 Jahren fest, dass ein Trend wirklich deutlich wird. Unsere Hinweisgeber kommen zunehmend aus der Verwaltung, aus der Selbstverwaltung selbst. Oft sind es Bürgermeister, Landräte, die verzweifelt bei uns anrufen und Beispiele uns aufstellen, wie sie Ausgleichsmaßnahmen, Umweltauflagen, widersinnigste Sachen organisieren und bezahlen müssen, die eigentlich mit Sinn und Verstand nichts zu tun haben. Deswegen ist das Schwarzbuch wichtig. Wir müssen es weiter tun und wir müssen daraus lernen. Und es ist wie Zähneputzen. Wenn Sie Ihren Kindern sagen, Montag früh reicht und dann ist alles gut, wird es nicht reichen. So ist es auch mit dem Schwarzbuch. Man muss immer wieder den Finger in die Wunde legen.
Wenn Sie heute Abend, letzte Frage, mit Friedrich Merz zusammensitzen könnten und ihm einen Rat geben, welcher wäre das, damit die Bürger dem Staat wieder mehr vertrauen?
Kommuniziere realistisch, sag das, was ist und tue nicht so, als wenn es die großen Reformen sind, die Deutschland vorangeben. Ich meine, die Menschen wissen, dass Politik kompliziert ist, dass diese Koalition kompliziert ist und ich glaube, reinen Wein ist immer besser als Selbstverherrlichung.
Sagt Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen, Herr Eder.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Broststiftung. Lob, Kritik und Anregungen und alles, was ihr uns sonst sagen wollt, gerne per Mail an machtspiel@nzz.de. Kommende Woche gibt es eine exklusive Live-Folge von Machtspiel mit meiner Kollegin Beatrice Achterberg. Ihr Gast dann Serap Güler, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Danke fürs Zuhören.